Ja, Weihnachten. Warum feiern wir Weihnachten? Gute Frage, glaube ich, lässt sich hier relativ leicht beantworten. Ich finde das faszinierend, wenn man mal so beobachtet, wie sich in der Gesellschaft das Weihnachtsfest so entwickelt hat. Früher war das noch so der Kernpunkt, man hat die Geburt Jesu gefeiert. Dann wurde es immer stärker zum Familienfest. Man war als Familie zusammen, war ja auch schön, aber hat das Ursprüngliche aus den Augen verloren. Und wisst ihr, was die neueste Entwicklung ist, die ich seit ein paar Jahren beobachte? Weihnachten wird immer mehr zum Fest der Märchen. Wenn ihr mal auf Weihnachtsmärkten geht, müsst ihr mal mit offenen Augen durchgehen. Da findet ihr die Bremer Stadtmusikanten. Da findet ihr der Wolf und die sieben Geißlein. Und irgendwo dazwischen gibt es auch noch einen Stand mit der Krippe. Die Krippe, die Weihnachtsgeschichte, ein Märchen wie Frau Holle. Und das ist mir zum ersten Mal vor Jahren in Ostfriesland aufgefallen, aber das habe ich inzwischen auf mehreren Weihnachtsmärkten gesehen. Und mir wurde jetzt letztens auch erzählt, in Leipzig ist das auch so. Und also das Weihnachten ist das Fest der Märchen. Und wir haben vorhin ein ganz tolles Lied dagegen gesungen. Wir haben gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über dem Staub der Welt. Mein Gott, mein Jesus ist kein Märchen. Weihnachten ist nicht das Fest der Märchen. Weihnachten, wir feiern unseren Herrn, wir feiern Jesus. Wir feiern, dass er diesen Platz hoch oben verlassen hat und in den Staub der Welt runterkam. Runterkam in den Dreck, in all den Leid, alles das, was er durchgemacht hat. Angefangen, dass er nach der Geburt in einen Futtertrog gelegt wurde, bis hin, dass er am Kreuz gestorben ist. Ich finde die Formulierung so schön. Der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Eigentlich sollte man keine Nikoläuse zu Weihnachten kaufen oder Weihnachtsmänner, sondern man sollte Osterhasen kaufen zu Weihnachten. Ist auch nicht passend. Okay, lassen wir es. Also, der wahre Grund von Weihnachten ist Ostern. Und unser Gott wird Mensch und das feiern wir an Weihnachten. Da wird nicht einfach irgendein Mensch geboren, ein gutes Vorbild, ein Religionsgründer, sondern Gott wird Mensch. Ich fand die eine Anekdote auch aus einem Weihnachtsstück, was Kinder gespielt haben, so nett. Da kommt Maria und Josef so an diese Herbergstür ran, da musste ich gerade so dran denken, als ich dieses Kunstwerk hier gesehen habe, und klopfen an und der Wirt macht auf, schaut die beiden an, also so kleine Kinder, und die sagen ihr Sprüchlein auf, ja, wir sind auf Herbergsuche, und spontan meint der Wirt darauf, also ich kann euch da nicht helfen, ich bin ja nicht schuld an eurer Situation. Darauf meint Josef, meinst du ich? Also, Weihnachten, Gott wird Mensch. Da wird nicht einfach irgendein Mensch geboren, sondern es wird etwas Unmögliches möglich. Wir sagen es so schön im Glaubensbekenntnis. Von einer Jungfrau geboren, von einer Frau, die noch nie auf Neudeutsch Sex hatte. Von einer Jungfrau geboren. Gott wird Mensch. Es gibt so ein schönes Lied, das hat man zu meiner Schulzeit immer wieder gesungen. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch gesungen wird. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Kennt ihr dieses Lied? Ich fand es so interessant, als ich dann in der Bibelschule war. Ich habe ja schon manchmal von meinem theologischen Lehrer Siegfried Kettling erzählt, Der saß da mit seiner Strickjacke, ein etwas älterer Herr, kurz vor der Rente, aber theologisch, also was der an Bibelwissen und also wirklich an Kraft hatte, an Erkenntnis, was in der Bibel steht, Wahnsinn. Und der hatte so seine Marotten sich zugelegt. Und er hatte uns als Schüler immer mit liebe Brüder angesprochen und hat dann gesagt, liebe Brüder, glauben Sie nicht diesen modernen Märchen, alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Christus ist vor 2000 Jahren einmal gekommen und kommt nicht jedes Jahr wieder. Christus reinkarniert nicht. Und also alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Jesus ist in Wirklichkeit gekommen, nicht einfach nur als Märchen, sondern in Wirklichkeit vor 2000 Jahren ist das Wort Fleisch und Blut geworden. Jesus, das Wort wurde Fleisch. Jesus kommt auf die Erde. Und an Weihnachten erinnern wir uns daran, was vor 2000 Jahren passiert ist. Und es gibt die Zeit vor Weihnachten, wo wir schön diese Kerzen anzünden. Ich freue mich drüber, dass inzwischen alle vier brennen. Ihr glaubt gar nicht, was das für mich zu Hause für eine Plage ist, wenn ich nur ein oder zwei oder drei Kerzen anzünden darf und da sind vier Kerzen drauf und ich würde so gerne alle vier anzünden, sieht doch viel schöner aus und man darf erstmal nur eine anzünden und inzwischen brennen alle vier. Advent, wenn man nachschaut, was Advent bedeutet, liest man Ankunft. Es ist die Vorbereitungszeit auf die Ankunft, aber nicht im Sinne von alle Jahre wieder kommt das Christuskind, sondern Ankunft im Sinne von, wir erinnern uns daran, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat, nämlich Fleisch geworden, Mensch geworden. Dementsprechend hat es die Kirche, ihr Kirchenjahr, so eingerichtet, dass mit dem ersten Advent das Kirchenjahr beginnt. Also wir halten uns ja nicht so ganz so streng ans Kirchenjahr, aber so die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die haben da einen festen Rhythmus drin. Wir orientieren uns ja mit unseren Festen daran. Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Und dieses Kirchenjahr beginnt am ersten Advent. Und am ersten Advent beginnt auch diese Vorbereitungszeit auf die Ankunft. Sie geht traditionell bis zum 6. Januar, weil da war das eigentliche Weihnachtsfest. Das haben wir inzwischen ein bisschen vorgezogen, auf den 24. Dezember. Und vom 11. November an bis zum 6. Januar wurde die Adventszeit, damit man sich richtig darauf vorbereiten konnte, auf die Erinnerung, dass Jesus gekommen ist, hat man gefastet. Das ist in unserer heutigen Zeit gar nicht vorstellbar. Wir haben gestern Besuch von meinen Eltern bekommen und die haben so ein tolles Päckchen dabei gehabt. Plätzchen, selbstgebackene Plätzchen, über und oh, das war klasse. Und da kann man sich gar nicht vorstellen, dass Adventszeit eigentlich eine Fastenzeit war. Fastenzeit, um eben sich darauf zu konzentrieren, Jesus kommt. Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen. Aber die Adventszeit hat einen zweiten Aspekt. Nicht nur die Erinnerung, Jesus ist vor 2000 Jahren gekommen, sondern die Adventszeit sollte an etwas anderes, an etwas Zweites noch erinnern. Nämlich, dass er nicht nur vor 2000 Jahren gekommen ist, sondern dass er wiederkommt. Das ist ja eine großartige Verheißung, die wir auch als Christen so häufig aus den Augen verlieren. Jesus kommt wieder. Er hat versprochen, dass er wiederkommt. Nicht im Sinne von, die New York Times hatte mal geschrieben, zum Thema moralische Zustände in New York, hatten sie geschrieben, Jesus kommt wieder und er ist stinksauer. Also stand mal als Titelschlagzeile in der New York Times. Ich glaube nicht in dem Sinne, sondern Jesus kommt wieder. Warum? Um seine Kinder, seine Erlösten heimzuholen. Um dieser Welt mit all diesem Not und Leid, mit den Krankheiten, mit den Schmerzen ein Ende zu machen. Wenn Jesus wiederkommt, dann heißt das, es ist vorbei damit. Es ist mit all den Qualen, es ist vorbei. Gott wird eine neue Welt schaffen. Und jeder, der an Jesus geglaubt hat hier, den gehen die Türen auf, weit auf. Und darum können wir Advent feiern, weil Jesus wiederkommt. Und auch das ist kein Märchen. Jesus kommt tatsächlich wieder. egal wie sehr wir uns das heutzutage vielleicht vorstellen können oder nicht vorstellen können. Aber die Bibel sagt das ganz klar. Also die zwei Aspekte, wenn ihr mal eine besondere Weihnachtsgeschichte lesen wollt, nicht im Jahr des Kaiser Augustus, nicht diese aus Lukas, sondern eine besondere Weihnachtsgeschichte, müsst ihr Johannes 1 lesen. Das Wort wurde Fleisch. Also das erkennt man ja erst auf den zweiten Blick, die Weihnachtsgeschichte. Aber auch Johannes hat seine Weihnachtsgeschichte. Und die Ankündigung, dass Jesus wiederkommt, die will ich euch mal kurz vorlesen. Und zwar steht die in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Vers 10. Jesus ist gerade, hat gerade so seine Abschiedsworte gesagt und hat verheißen, hey, ich werde euch den Heiligen Geist schicken, und wird zum Himmel aufgenommen. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Man hat versucht, das immer wieder filmtechnisch nachzustellen. Ich tue mir echt schwer damit, das mir vorzustellen, wie Jesus bei seinen Jüngern auf diesem Hügel steht und dann irgendwie emporgehoben wird, und er wird dann von einer Wolke eingehüllt. Und also da ist irgendwas optisch sichtbar passiert. So ähnlich wie Elia, als der vom Feuerwagen abgeholt wurde, der Prophet. Und da ist irgendetwas passiert, was wirklich in Raum und Zeit, das hätte man mit einer Videokamera, hätte sie damals schon gegeben, festhalten können. Wahrscheinlich hat Gott ganz bewusst damals noch keine Videokameras zugelassen. Aber da ist etwas Sichtbares passiert. Und dann heißt es, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, stand mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Engel. Engel sind nicht das, was an unseren Krippen dranhängt. So Babys mit Smiley Face und dicken Backen. Sondern Engel sind in der Bibel mächtige Gestalten. Also mit denen sollte man sich nicht verscherzen. Auf der anderen Seite sollte man sie auch nicht anbeten. Das ist ein anderer Trend in unserer heutigen Zeit, dass Menschen auf die Idee kommen, diese Engel anzubeten. Wäre in der Bibel auch schon öfters fast passiert, wo dann rauf die Engel gesagt haben, nee, mach keinen Blödsinn, wir sind nicht Gott. Egal wie mächtig und herrlich wir sind. Und hier stehen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Als ob sie es nicht wüssten, ne? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Er wird wiederkommen, auf dieselbe sichtbare Weise. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, du, Jesus ist schon lange wiedergekommen, der ist in Sibirien, da gibt es so einen Prediger, der von sich behauptet, er sei der wiedergekommene Jesus, da musst du mal hinpilgern. Glaub ihm nicht. Wenn Jesus wiederkommt, wird das sein, die Bibel sagt das, wie ein Blitz, der ausgeht vom Osten und zu sehen ist bis zum Westen. Wenn so ein Blitz leuchtet, dann musst du keinem sagen, du, es hat geblitzt. Das hat jeder gesehen. Wenn Jesus wiederkommt, wird das jeder sehen. Es wird nicht dazu kommen, dass man jemanden sagen muss, du, Jesus ist inzwischen wiedergekommen, du hast es irgendwie verpasst. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das sichtbar sein. Dann wird sich jedes Knie beugen. Erstmal egal, ob derjenige vorher an Jesus geglaubt hat oder nicht. Jedes Knie wird sich beugen vor dem Herrn des Universums. Die Elemente der Welt werden erschüttert. Die Naturgesetze, was momentan unvorstellbar ist, ein Apfel fällt nun mal immer zu Boden. Die Naturgesetze werden aufgehoben werden. Und diese Welt in ihrem jetzigen Zustand wird ein Ende haben. So wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt wurde die Wiederkunft Jesu leider allzu oft als Strafandrohung genommen. Und wenn du als Christ nicht brav bist, wer weiß, ob das für dich gut wird, das mit der Wiederkunft Jesu. Die Bibel sieht das ganz anders. Die Bibel sagt, hey, jeder, der an Jesus glaubt, für den gibt's nichts Besseres, als sich auf die Wiederkunft Jesu zu freuen. Ich will euch das gleich mal vorlesen. Aber bevor ich das tue, noch ein anderer Gedanke. Man könnte sich jetzt über die Wiederkunft Jesu mit vielen faszinierenden Fragen beschäftigen. Ich habe mich selber mit der Endzeit, Wiederkunft Jesu und so mal sehr intensiv auseinandergesetzt, habe zig Bücher gelesen und da könnte man mit zum Beispiel dem Propheten Daniel Kapitel 9 aufschlagen, diese 70 Jahrwochen und die Berechnung 462 Jahre und sehr spannend, kann man auch richtig auf interessante Schlüsse kommen. Aber darum soll es mir nicht gehen. Vor allem, weil die Bibel auch sagt, Zeit und Stunde, ihr könnt so viel rumrechnen, wie ihr wollt, Zeit und Stunde werdet ihr nicht herausfinden. Das ist ja eine Idee, auf die Zeugen Jehovas, da sind sie noch nicht schlau drüber geworden. Sie haben so oft schon vorausgerechnet, wann Jesus wiederkommt und jeder Termin ist verstrichen. Jesus selber sagt, Zeit und Stunde wisst ihr nicht, denn ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Also, Daniel 9, total spannend für Leute, die sich mal mit der Endzeit beschäftigen wollen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Mir soll es heute auch nicht gehen um diese spekulativen Ideen. Die Zeit der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, soll ja eine heftige Zeit werden mit einem Antichristen, der dann eine große Christenverfolgung hervorruft und die Zahl 666, 666, auch mit der will ich mich heute nicht beschäftigen. Ganz nebenbei, 666 wird immer allgemein dem Teufel zugeschrieben. Wer in die Bibel schaut, die ist gar nicht die Zahl des Teufels, die ist die Zahl des Antichristen. Um mal da ein bisschen Differenzierung reinzubringen. Dann könnte man sich beschäftigen mit Armageddon, dem finalen Kampf, wo die Mächte der Welt versuchen werden, Israel zu zerstören. Man könnte sich beschäftigen mit dem, was während der Endzeit im Himmel passiert, in der unsichtbaren Welt, mit dem Lamm, das als einzige würdig erachtet wird, die Siegel zu brechen. Die Siegel des Buchs. Aber das wären alles, ich behaupte mal, nette Gedanken, die uns für unser Leben nicht wirklich im Augenblick weiterbringen. Also, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, könnt ihr gerne mal tun. Aber fragt euch immer, was hat das mit mir und meinem Leben jetzt hier zu tun? Ich bin der Überzeugung, dass diese Sachen geschrieben sind, damit es uns dient. Damit es etwas mit unserem Leben zu tun hat. Und so möchte ich mit euch lesen 1. Thessalonicher 5, Verse 1 bis 11. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt sie auf. 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt an die Thessalonicher. Und er kommt auch auf den Moment zu sprechen, dass er sagt, ja, wie das ist mit der Wiederkunft Jesu. Und er schreibt, ich lese 5 ab Vers 1, zur Frage nach dem Zeitpunkt und der näheren Umständen dieser Ereignisse braucht man euch nichts zu schreiben, Geschwister. Ihr wisst ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Euch braucht man darüber gar nicht zu schreiben. Das wisst ihr alle. Ihr wisst, dass es passieren wird, dass es kein Märchen ist. Und ihr wisst, ausrechnen braucht es erst gar nicht, weil er unerwartet kommen wird. Wenn die Leute meinen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine schwangere Frau überfallen. Und es wird kein Entrinnen geben. Ihr aber, Geschwister, lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag her bestimmt. Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein. Wer schläft, schläft in der Nacht. Und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht. Hoffentlich nur in der Nacht. Also war jetzt meine Zufügung. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es ja auch jetzt schon tut. 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 11. Ich finde ein sehr, sehr spannender Text. Der Tag, der Tag, wo Jesus wiederkommt, oder die Nacht, der Augenblick, wo Jesus wiederkommt, der wird unerwartet sein. Vor allem für die Menschen, die nicht damit rechnen. Denn in der Bibel geht es nicht nur darum, dass man auf der einen Seite nicht rechnen brauche, sondern Jesus sagt auch, vom Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Davon lernt, ihr wisst, ich übertrage es mal auf uns, wenn anfängt der Schnee zu fallen, dann haben wir Spätherbst, dann wird es bald Winter. Jesus sagt, vom Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Ihr wisst, wann Frühling kommt. Und so könnt ihr auch an den Zeichen der Zeit sehen, wann es soweit ist. Ihr könnt zwar nicht Zeit und Stunde wissen, aber ihr könnt wissen, dass der Herr nahe ist. Ein Pastor, letztes Jahrhundert aus Süddeutschland, Christoph Blumhardt, der hatte die Eigenschaft, der hat vor sein Haus immer, ich hätte fast gesagt, ein Auto geparkt. Damals gab es noch keine Autos. Er hatte immer eine Kutsche stehen. Und die Kutsche war rund um die Uhr angespannt. Also die Knechte, die für die Kutsche zuständig waren, die mussten regelmäßig die Pferde auswechseln, damit die nicht müde waren. Aber die Kutsche musste immer abfahrbereit stehen. Warum hatte der das gesagt? Weil er gesagt hat, wenn mein Herr Jesus wiederkommt, dann möchte ich bereit sein, ihm in der Kutsche entgegenzufahren. Gut, wie weit das jetzt biblisch richtig ist, sei mal dahingestellt. Aber diese Erwartung zu haben, mein Herr kommt wieder. Und wenn ich auf die Zeichen der Zeit schaue, dann kann es gar nicht mehr so lange sein. Und ich glaube, je genauer man sich die Zeichen der Zeit anschaut, desto mehr darf man zum Schluss kommen, dass es wirklich nicht mehr so lange dauert. Also für uns kommt es nicht überraschend. Aber für Menschen, die Jesus nicht kennen, die sich nie damit beschäftigt haben, für die kann es überraschend kommen. Habe ich jetzt hier nicht stehen? Ich überlege gerade. Als ich gerade neu Christ geworden bin, war gerade so die Krise, der Kalte Krieg so richtig am Brennen und ich hatte Angst, dass der Dritte Weltkrieg ausbricht. Und ich hatte wirklich Angst. Ich bin teilweise nachts aufgeblieben, bis spät in die Nacht, um Nachrichten zu hören, weil ich als 14-, 15-Jähriger Angst hatte, gleich schmeißen sie die Atombomben. Und bis mir klar geworden ist, ich habe eine Predigt von Wilhelm Busch gelesen, also nicht dem deutschen Dichter, sondern dem Jugendpastor aus Essen, und der hatte geschrieben, wisst ihr was? Es wird nicht dazu kommen, dass die Menschheit sich mit ihren Atomwaffen auslöscht, weil es in der Bibel anders steht. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Menschen vorfinden. Wenn Jesus wiederkommt, werden Menschen noch leben. Und das hat mir Mut gegeben, das hat mir Hoffnung gegeben. Viele lesen ja so diese Wiederkunft, diese Endzeitgeschichten und bekommen Angst. Diese Geschichten sind nicht geschrieben, damit wir Angst bekommen, sondern diese Geschichten sind geschrieben, dass wir Mut fassen und sagen, hey, mein Herr kommt und er wird mich durch diese Zeit durchtragen und er wird dafür sorgen, dass, wenn er kommt, er auf mich, auf die Menschen trifft. Paulus schreibt hier im Vers 4, ihr Geschwister, ihr aber, liebe Geschwister, lebt nicht in der Finsternis, nicht im Unwissen. Und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen. Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag her bestimmt. Ihr lebt im Licht, Leben vom kommenden Tag her. Was heißt denn das? Paulus schreibt weiter. Weil wir also nicht von der Nacht, weil wir nicht der Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben, dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen. Und jetzt kommt das Leben rein. Bisher kann man sagen, ist das ganze Advent, Ankunft, sich auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, ist eine theoretische Sache. Ja, Jesus wird wiederkommen, ja, es kann auch was Tröstendes sein, aber wie kann ich mich auf diese Wiederkunft vorbereiten? Und da kommt Paulus jetzt dazu. Ich lese nochmal den Vers ab 8. Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Gerüstet, und jetzt kommt er zur Praxis, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Paulus sagt, hey, wir sollen nicht schlafen, wir sollen uns auch nicht betrinken. Ein Betrunkener wird auf dem falschen Fuß erwischt. Wenn man einen Betrunkenen weckt und sagt, ey du, du musst dort und dorthin fahren, der kann gar nicht mehr dahin fahren, der ist betrunken. Der ist auf dem falschen Fuß erwischt. Seid nicht betrunken, aber seid auch nicht schlafend, unvorbereitet. Sondern seid vorbereitet. Eine Geschichte, die ich erlebt habe, wir waren auf dem Jugendcamp am Waging, Wärmster See Oberbayerns, eine tolle Sache. Und da haben wir, da hat immer ein Zelt Nachtwache. Und zwei Leute aus dem Zelt haben immer aktiv quasi, sind durchs große Camp gegangen. Also es war ein Zeltlager von 150 Jungs. Mädchen waren da nicht zugelassen, wir waren nur Jungs. Und eine Nacht, als mein Zelt Nachtwache hatte, haben wir Wache geschoben. Wir sollten unregelmäßig Patrouille laufen, weil es hieß, es gibt einen Segelclub, die haben auch ein Zeltlager in der Nähe und die wollen uns eventuell überfallen. Und wir haben dann plötzlich Geräusche gehört, mitgekriegt, da passiert was. Wir sind zurückgekommen, haben die anderen Leute von unserem Zelt geweckt und haben den Campleiter geweckt. Wir haben nicht geschlafen, wir haben Wache gehalten. Und dann haben wir gefragt, sollen wir die anderen 150 Jungs auch wecken? Weil wenn das wirklich ein Überfall ist, dann brauchen wir ja jeden Mann. Der hat erstmal gesagt, nee, wartet mal. Wir legen uns den Geräuschen gegenüber, wir gehen quasi weg und pirschen uns neue hin, sodass sie nicht sehen, dass wir da sind. Aber naja, jetzt sind wir keine ausgebildeten Späher oder sonst was gewesen, die müssen uns bemerkt haben. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Geräusche und Stimmen gehört. Und so lagen wir uns 5 Meter etwa gegenüber. Wir auf der einen Seite, die auf der anderen Seite. Und keiner hat mehr gewagt, etwas zu tun. Wir haben ja nicht gewusst, dass die uns bemerkt hatten. Und so haben wir auf die gewartet, dass die jetzt endlich kommen und uns regungslos da verharrt. Und die anderen auf der anderen Seite haben natürlich gemerkt, dass wir da sind und wussten, sie können nicht mehr weg, ohne entdeckt zu werden. Und so lagen wir da, die halbe Nacht lagen wir da. Und irgendwann gegen Morgen sind sie dann abgezogen, haben wir dann gesehen, dass sie weggegangen sind. Wir waren vorbereitet, wir waren wach. Eine andere Situation, ich erinnere mich an Jungscha-Camp, was wir in Franken mal gemacht haben, wo die Nachtwache geschlafen hatte. Und am nächsten Morgen ziehen sich so, man krabbelt so aus dem Zelt raus, ist Morgentau und man zieht sich so die Schuhe an und plötzlich merkt man, da ist irgendwas im Schuh. Da hatten die in der Nacht, sind die von Zelt zu Zelt gegangen und haben alle Schuhe mit Zahncreme gefüllt. Also, da waren wir nicht vorbereitet. Das sind eher so Anekdoten. Wie ist das in unserem wirklichen Leben, wenn wir nicht vorbereitet sind auf die Wiederkunft Jesu? Dann kann es unter den schlimmsten Umständen sein, jemand, der Jesus nicht kennt, dass er verloren geht. Für uns kann es heißen, wir sind gerettet, in einer gewissen Hinsicht vorbereitet, wenn wir an Jesus glauben, aber was ist mit meinem Leben, wenn ich wie Petrus schlafend erwischt werde? Jesus im Garten Gethsemane hat zu Petrus und Johannes gesagt, Leute, wacht hier mit mir, betet. Und er ist noch mal ein Stück weiter gegangen und hat gerungen mit seinem Vater. Herr, wenn es einen anderen Weg gibt, der ans Kreuz vorbeigeht, dann lass diesen Kelch vorübergehen und lass ihn mich nicht trinken. Und letztendlich hat Jesus gesagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und als Jesus zu seinen Jüngern zurückgekommen ist, hat er Petrus schlafen vorgefunden. Aber auch dafür ist Jesus gestorben, für unsere Verschlafenheit. Es wird uns nicht unsere Ewigkeit kosten. Aber wir bringen uns um sehr viel Segen, wenn wir nicht vorbereitet sind. Okay, jetzt zurückzukommen auf dem, was heißt es, vorbereitet zu sein? Was heißt es, den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe anzuhaben? Lasst uns unser Leben wirklich so leben, dass Glaube, man könnte anders übersetzen, Vertrauen und Liebe geprägt ist. Wir sind gut vorbereitet auf Jesu Wiederkunft. Wenn andere Menschen merken, denen kannst du vertrauen, lebe so, dass man dir vertrauen kann, dann fängst du an, den Brustpanzer des Glaubens anzulegen. Ist nicht ganz so fromm, wie man gewohnt ist, ne? Glaube an Jesus, dann hast du den Brustpanzer des Glaubens an. Nee, ich will das jetzt mal auf Menschen beziehen. Lebe so, dass Menschen dir vertrauen können. Und es gibt so zwischenmenschliche Naturgesetze. Wenn du so lebst, dass man dir vertrauen kann, wird man dir Vertrauen entgegenbringen. Genauso, wenn jemand merkt, dass du ein Geheimnis ausplauderst, dann wird naturgesetzmäßig kein Vertrauen so leicht möglich sein. Lebe so, dass man dir vertrauen kann. Halte zum Beispiel deine Versprechen. Die Meinungsverschiedenheit mit deinem Chef erzähl nicht in der ganzen Firma weiter. Vor allem dann, wenn der Chef in Unrecht war. Mach's nicht. Der Chef wird merken, dir kann man vertrauen, selbst in einem Konflikt. Lebe so, dass man dir vertrauen kann. Entschließe dich neu, die Menschen um dich herum zu lieben. Du musst sie ja nicht gleich von deinen ganzen Emotionen und Gefühlen alle ins Herz schließen. Aber sag, für jeden Einzelnen meiner Arbeitskollegen, und ist es noch der letzte Stinksocken, für die ist Jesus gestorben. Mein Herr hat die so wichtig gefunden, dass er für sie gestorben ist. Und wenn Jesus sie so liebt, dann möchte ich sie auch lieben. Also mir geht es nicht um das Gefühl, sondern um einen Entschluss. Und wenn du damit anfängst, für deine Arbeitskollegen zu beten, für diesen Stinksocken zu beten, zu sagen, Herr, ich mag ihn überhaupt nicht, aber du magst ihn. Und ich bitte dich, dass du mein Herz veränderst, dass du mir ein weiches Herz gibst, dass du mir ein liebendes Herz für ihn gibst. Fang an, für ihn zu beten und du wirst merken, wie erstmal dein Herz verändert wird. Zieh an den Brustpanzer. Den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Bereite dich so auf die Wiederkunft Jesu vor. Sei ein, wie sagt die Bibel, geh mit den Talenten, die Gott dir gegeben hat. Und das sind auch die Menschen, die um dich herum sind. Treu um. Lass, wenn Jesus wiederkommt, dich vorfinden als jemand, der wirklich diese Liebe, die du bekommen hast, weitergibst. Und setze den Helm auf. Den Helm der Hoffnung auf Rettung. Noch hoffen wir darauf. Wir wissen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Kleine Anmerkung, wenn du das noch nicht weißt, dann geh heute nicht weg, ohne nochmal drüber gesprochen zu haben. such dir jemanden, von dem du weißt, hey, der hat den Helm des Heils, den Helm der Hoffnung auf. Und geh zu demjenigen hin und sag, frage ihn, was ist das eigentlich für ein Helm? Ich möchte den auch aufhaben. Oder möchte mich überhaupt erstmal informieren. Aber geh nicht einfach so weg. Denn Jesus kommt wieder. Es ist kein Märchen. Und dann bist du vorbereitet, wenn du den Helm der Hoffnung auf Rettung aufhast. Ich weiß, dass Jesus am Kreuz für mich gestorben ist. Und weil er am Kreuz für mich gestorben ist, weiß ich, dass es für mich Rettung gibt. Luther hat, die Anekdote habe ich schon ein paar Mal erzählt, ich finde es einfach so süß. Luther hat gesagt, ich bin der Letzte, der Unwürdigste, um gerettet zu werden. Aber ich klammer mich an das Bein von Jesus, an den letzten Rockschoß, an dem letzten Zipfel von dem Gewand von Jesus. Ich klammer mich daran. Und wenn Jesus dann bei seinem Vater vor dem Eingang in die neue Welt steht, wird Jesus sagen, der klammert sich so an mir. Lass ihn mir durchschlüpfen. Jesus ist für uns gestorben. Und nicht, weil wir würdig sind, sondern weil er die Vergebung erwirkt hat. Darum haben wir Hoffnung. Die Hoffnung haben wir uns nicht erarbeitet. Die Hoffnung können wir nur geschenkt kriegen. Und diese Hoffnung liegt bereit, den Helm des Heils aufsetzen, eine Hoffnung auf Rettung. Wir durchleben alles mit, was die Welt durchlebt, aber wir haben Hoffnung. So wie ich dann Hoffnung gefunden habe, dass die Welt nicht in einem Atomschlag zerstört wird. Wir haben Hoffnung, auch dass wir durch das letztendliche Gericht mit durchkommen. Die Hoffnung schützt vom Verzweifeln. Weißt du, wie du das machen kannst? Male dir immer wieder vor deinen Augen, was Jesus am Kreuz für dich getan hat. Male dir immer wieder auch das neue Leben in der Ewigkeit vor Augen und freue dich drauf. Und das ist die Freude, die neu im Advent Raum haben darf. Nicht dieses Gestresstsein, oh, bis die vierte Kerze brennt, sollte ich alle Weihnachtsgeschenke haben. Oh, ach so, die brennt schon. Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass ich das letzte Weihnachtsgeschenk noch besorge. Sondern lass die Adventszeit neu diese Hoffnung Raum brechen. Mein Herr Jesus kommt. Und das ist kein Grund zum Verzweifeln, oh Gericht, oh schreckliche Endzeit, sondern das ist ein Grund zur Hoffnung, mein Herr kommt und er hat alles getan, dass ich in diese neue Welt mit hinein darf. Er hat für mich, für meine Schuld bezahlt. Und ich lese, denn Gott hat uns dazu bestimmt, vorherbestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden. Gott hat uns nicht dazu bestimmt, im Gericht verurteilt zu werden. Das ist nicht deine Bestimmung. Freu dich auf die Wiederkunft Jesus. Jesus kommt wieder und er hat uns dazu bestimmt, mit ihm gerettet zu werden. Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben. Ganz gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht. Also auch die Generation vor uns, die an Jesus geglaubt haben, die werden mit Jesus leben. Egal, ob ich das noch erlebe, ob Jesus wiederkommt, ich glaube, dass ich es erleben werde, aber egal, ob ich es erlebe oder nicht, ich werde mit ihm leben in Ewigkeit. Dazu bin ich bestimmt. Dazu bist du bestimmt. Gott hat dich nicht dazu bestimmt, verurteilt zu werden. Gott hat dich nicht dazu bestimmt, verloren zu gehen. Gott hat dich dazu bestimmt, zu leben in Ewigkeit. Darum, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie ihr es auch jetzt schon tut. Macht das weiter, euch gegenseitig zu bestärken, füreinander da zu sein. Das macht Gemeinde Jesu aus. Das macht Licht in dieser Welt aus. Ja, im Blick darauf, dass Jesus wiederkommt, lasst uns die Adventszeit, die letzte Woche, die letzten paar Tage, noch mal bewusst sein. Geh die letzten paar Tage durch und sag, mein Herr Jesus kommt und das ist ein Grund zur Freude. Amen. Amen.